Ah, okay, dann sind wir jetzt. Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Das war jetzt ein bisschen überraschend, weil wir keinen Ton hatten, aber das kriegen wir hin. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir hier Axel Kossel aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom. Und Hallo. Wir wollen über ein Thema sprechen, das wir schon mal hatten in der Heise-Show, aber das irgendwie auch nicht aufhört, Thema zu sein, und zwar großes Thema, und zwar Elektromobilität, Elektroautos, die Energiewende bei Autos oder wie auch immer. Es ist ein großes Thema, obwohl wir werden das gleich sagen, irgendwie von den Daten her gar nicht so untermauert. Aber der Anlass ist erstmal, also jetzt haben vor 3 Wochen hat Frankreichs neuer Präsident oder dessen Umweltminister angekündigt, dass sie bis 2040 Autos mit reinen Verbrennungsmotoren verbieten wollen. Also ab 2040 sollen die nicht mehr verkauft werden. Das heißt, in dem Fall, ich sage das so, Hybridautos wären noch erlaubt, also mit einem Elektromotor und Verbrennungsmotor. Großbritannien hat nachgezogen. Man kann jetzt, also da gibt es auch politische Gründe, aber die haben das jetzt auch angekündigt, nur haben sie gleich noch ein bisschen einen draufgelegt und haben gesagt, 2040 verbieten wir komplett Verbrennungsmotoren, also auch Hybridautos. Wie ernst ist das zu nehmen?
Ja, also ich würde mir jetzt noch keine großen Sorgen machen, weil 2040 einfach noch sehr lange her ist. Ja? Also man kann sich trotzdem jetzt heute auch in Großbritannien noch ein ganz normales Auto kaufen, und als Verbraucher würde ich mir keine Sorgen machen und ehrlich gesagt auch als Hersteller nicht, weil die Autohersteller, das sind große Firmen, und die haben durchaus die Möglichkeit, technische Entwicklungen voranzutreiben und sich an so eine Ankündigung anzupassen. Also viel, viel kritischer finde ich eigentlich Norwegen, die 2025 ins Auge gefasst haben. Das ist wirklich ein Zeithorizont, da muss ich jetzt ganz schnell mal tätig werden.
Genau. Ja, vor allen Dingen, du sagst das so einfach, das sind große Hersteller und die stellen sich schnell drauf ein. Was die deutsche Automobilindustrie ja im Moment aufführt, ist, dass sie versucht, das Gegenteil zu demonstrieren. Mhm. Also diese Eifer, mit der der Diesel verteidigt wird, der kommt mir schon ein bisschen spanisch vor. Also, weil, klar, natürlich, die hängen sehr stark vom Diesel ab, weil sie sehr viele Dieselfahrzeuge verkaufen. Wobei sie die einzigen sind außerhalb Deutschlands. Die Autohersteller setzen nur sehr wenig auf den Diesel. Und dieses Festhalten jetzt mit dem Dieselgipfel und was weiß ich alles, spricht für mich eher dafür, dass sie versuchen, das möglichst lange aufrechtzuerhalten und sich eben nicht auf die neuen Situationen einzustellen. Und das finde ich gefährlich.
Also ich finde es vor dem Hintergrund eigentlich ganz gut, dass Druck aufgebaut wird, dass eine Situation geschaffen wird. Also dass Politiker sagen, es gibt hier irgendwo eine Deadline, ihr könnt nicht beliebig so weitermachen wie bisher. Weil ganz klar, ich meine, wenn ich jetzt Automanager wäre, ich verkaufe heute sehr viel Dieselfahrzeuge und praktisch keine Elektrofahrzeuge. Natürlich bin ich erstmal vom Diesel angetan, das ist klar. Und dann muss ich überlegen, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Und das Ziel, 1 Million Elektroautos in Deutschland bis 2020, da sind wir uns alle einig, das ist noch, sieht noch nicht so aus, im jetzigen, also jetzt 2,5 Jahre vorher, als ob wir das erreichen würden. Mhm. Vielleicht passiert es noch. Aber also die Absatzzahlen verglichen, wenn man die miteinander vergleicht, ist ganz klar, wo die Autohersteller im Moment ihr Geld verdienen.
Klar, natürlich, ist es klar, ne? Aber das kann, ich denke, da gibt so, also gerade bei solchen Technologieumänderungen oder Technologierevolutionen oder wie man es nennen will, gibt es immer so einen Punkt, wo das kippt. Wo du sagst oder so, ja gut, bis dahin ist es eigentlich so egal, weil wir verdienen ja noch gut, und plötzlich ist die Situation ganz anders. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, das sehr hinkt, aber ich denke da immer zum Beispiel an die DVD zurück. Ja. Die gab es schon jahrelang, jahrzehntelang, jahrelang. Und es hat irgendwann den Punkt gegeben, wo einfach die Situation war, wo plötzlich alle DVDs gekauft haben, DVD-Player, sonst was. Das ist natürlich jetzt im kleineren Maßstab, aber ich denke, so eine ähnliche Entwicklung werden wir auch bei den Elektroautos haben.
Ja, also ich habe da einen ganz großen Punkt. Also für mich ist im Moment das, was wir als Elektroauto haben, also so ein Auto mit einem großen Akkupack im Fußboden drin, das ist für mich ein Beta-System. Ja. Ja, also Videokassette mal jetzt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Entwicklung bis 2000, also dass wir 2040 über diese Autos lachen, weil wir bis dahin alle beispielsweise Wasserstoff also Brennstoffzellen durchaus Elektroantrieb haben, aber einfach auf einer anderen Basis. Deswegen zu sagen, wir müssen jetzt alles, was wir haben, in Tesla-Konkurrenten oder wie auch immer stecken, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Ja, da würde ich dir echt zustimmen, weil Tesla ist für mich eigentlich ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Weil im Prinzip machen sie ja nichts anderes. Sie nehmen ein Auto, so wie es jetzt ist, und packen einen riesen Akkupack rein und einen Elektromotor. Und bums, das war's. Ja. Und damit sind sie im Moment erfolgreich. Genau. Das ist ja aber nicht das, was du immer zum Beispiel in der Stadt brauchst. Mhm. Oder so. Oder wenn du in einem städtischen Umfeld machst, dann möchtest du ja nicht wie ein Tesla, mit einem Tesla irgendwie so die verrückte Geschwindigkeit ausprobieren. Mhm. Und dann hast du wieder das Problem, gut, dann musst du natürlich die Ladeinfrastruktur haben, wenn du übers Land fährst. Und so. Das heißt, das ist irgendwie so ein Mittelding. Es gab, der Daniel Faust hat zum Beispiel, auf YouTube hat ein User angemerkt oder so, zum Beispiel, wann kommt das Elektroauto mit einem Solardach? Mhm. Heute Abend, kann man dazu sagen. Also weil so ein deutsches Start-up stellt eben so ein Modell vor, das zwar nicht komplett über Solardach geladen werden kann, oder eigentlich schon, aber dann dauert es 5 Tage. Da muss man es lange stehen lassen. Aber zumindest kann man damit in relativ kurzer Zeit 30 Kilometer Reichweite hinkriegen. Ja. Das heißt, man stellt es irgendwo auf den Parkplatz und das Ding lädt sich von selber auf. Und wenn man es richtig aufladen will, hängt man es halt wieder an die Steckdose. Ja. Das heißt, sind so neue Ideen, die da reinkommen, die eben nicht nur den Antrieb verändern, sondern das Auto selbst. Und das ist der springende Punkt, denke ich.
Also auf YouTube hat auch Christoph L. geschrieben, dass er wünscht sich, dass wir mit ein paar Mythen rund um Elektromobilität aufräumen. Und da zählt ja die Sachen auf, die ihr schon gesagt habt. Reichweite ist zu gering, es gibt zu wenig Strom oder also insgesamt halt das Problem. Also da ist der Hinweis auch, dass es ja wirklich praktische Gründe gibt, warum wir noch in diesem Stadium sind, dass die Autos eben für viele Anwendungsfälle einfach keine Alternative scheinen, sag ich mal, oder sind. Dann wollte ich zumindest kurz, bevor du gleich antworten kannst, kurz was zu den Zulassungszahlen, weil ihr es vorhin erwähnt habt. Ich habe hier nur zumindest noch ein paar Ausdrucke liegen und da kann man das nämlich mal in Relation setzen. Also letztes Jahr sind in Deutschland 3,35 Millionen Autos neu zugelassen worden und 11.000, ich weiß jetzt nicht, ob davon, ich glaube davon, aber das ist dann relativ egal, waren Elektroautos. Mhm. Also wir haben hier, weil die Liste so ein bisschen komisch war, gesagt, also es waren alleine mehr Wohnmobile als mehr Wohnmobile auf Basis des Fiat Ducato als Elektroautos. Ja. Das heißt also, die Relation ist wirklich dafür, dass so viel drüber geredet wird.
Und gefördert wird auch.
Und gefördert wird, kauft es im Prinzip keiner. Mhm. Das ist ja nicht mal ein Prozent.
Ja, also da kann ich dazu sagen, ich habe mir letztes Jahr ein neues Auto gekauft. Und ich wurde von Kollegen gedrängelt und habe natürlich auch überlegt, aus beruflichem Interesse so ein vernetztes E-Auto zu kaufen. Ja. Also, kleines Brötchen irgendwie Zoe oder Nissan Leaf oder so. Und habe dann so gegeneinander Vor- und Nachteile abgewogen. Und für mich sind diese Autos im Moment überhaupt nicht kalkulierbar. Mhm. Wenn ich mir heute als Privatmann so ein Auto kaufe, ist es was anderes im Firmenleasing und so. Und ich wette, von diesen 11.000 sind der größte Teil in irgendwelche, also von irgendwelchen Firmen geleast worden. Mhm. Als Privatmann muss ich mir ja überlegen, was ist mein Auto in 5 Jahren noch wert? Also ich zahle jetzt 30.000, 40.000 Euro für das Auto. Und was ist es in 5 Jahren noch wert? Gut, da gibt es dann noch teilweise das Angebot, ich kann den Akku leasen, was natürlich insgesamt die ganze Kostengeschichte stark verändert, weil ich dann hohe monatliche Kosten noch mit habe. Aber habe dann nicht das Risiko, dass der Akku in 5 Jahren nur noch 75% oder 60% seiner Kapazität hat. Und in 5 Jahren, wenn wir uns heute die Entwicklung angucken, in 5 Jahren werden die Elektroautos nicht mehr 30 Kilowattstunden, 40 Kilowattstunden, 60 Kilowattstunden wie heute haben, sondern wahrscheinlich 80, 90, entsprechend längere Reichweite. Nur mir wird keiner diesen gebrauchten alten Schlitten mehr abkaufen wollen, weil der eben, das ist dann noch schneller überholte Technik als im Verbrennerbereich. Das heißt, wenn ich mich heute für so ein Auto als Privatmann entscheide, dann ist das ein ziemlich hohes finanzielles Risiko, was den Restwert, was die Wertentwicklung meiner Investition angeht. Und das hat mich letztlich dann davon abgehalten.
Ja. Das wird ja noch extremer, wenn du dann wirklich dann wieder an so Dinger wie Tesla denkst, wo du dann mit 80 oder 100.000 Euro dabei bist.
Ja, genau.
Was in der Tesla ist ja eigentlich ein Luxuswagen, Oberklasse. Und da überlegst du es ja natürlich schon mal. Tesla hat halt im Moment so das Ding, das ist so cool, einen Tesla zu fahren. Ne? Das ist irgendwie so, der moderne Yuppie oder Hipster, der auch damit ein bisschen angeben will. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich so Leute wie die Deutsche Post, die dann ihr Elektroauto selber entwickelt und das dann auch auf den Markt bringen will und dann zu Preisen, wo du sagst, naja klar, das kaufe ich mir und lease den Akku dazu und das, da habe ich in 3-4 Jahren überhaupt kein Problem, also, weil dann kommt es einfach weg. Und das ist das Verrückte, dass da irgendwie so ganz neue Mitspieler und offensichtlich ist die Einstiegshürde bei Elektroautos viel niedriger als beim normalen Auto. Neue Mitspieler, die dazukommen, eben wie diese Sion, die heute Abend vorgestellt werden, der soll 16.000 Euro kosten ohne Akku und einen Akku liest du dazu. Ich meine, das ist dann schon mal eine Ansage. Der hat natürlich nur eine Reichweite von, glaube ich, 160 Kilometer. Aber wenn du normalerweise nur in der Stadt unterwegs bist oder so, dann reicht dir das völlig. Ich meine, die Elektrolastwagen von der Post, die haben eine Reichweite von 80 Kilometer. Ja. Das reicht denen völlig. Ne? Die fahren in der Stadt rum, um ihre Dinge auszuliefern, selbst wenn sie auf dem Land in Dörfern unterwegs sind. Gab es einen Bericht von so einem Fahrer, reicht dem völlig. Der fährt halt tagsüber rum und hängt abends an die Steckdose in der Firma. Ne?
Also die Geschichte mit der Post, das ist so ein Punkt, wo sich bei mir wieder so ein bisschen die Angst um unsere deutsche Autoindustrie bestärkt, weil vorhin habe ich gesagt, na gut, bis 2040, die werden das schon alle hinkriegen, sind große Firmen oder so, aber die Post wollte zunächst mal dieses Elektroauto von einem deutschen Hersteller entwickeln lassen, die wollen das gar nicht selbst entwickeln und natürlich ist das eine Nische, ein Paketlieferfahrzeug, also ein großer Kasten auf 4 Rädern mit wenig Komfort und Elektroantrieb, der eben nicht vor jedem Haus entweder weiterläuft und seine Abgase in die Rabatten bläst oder eben angemacht, ausgemacht und so weiter. Es ist ganz offensichtlich, dass in dieser Nische, dass der Elektroantrieb, auch so wie wir ihn heute haben, die bessere Alternative ist. Und ich meine, die Post ist ja nun, die fährt ja nun nicht mit wenig Autos rum. Weiß ja jeder. Und es gibt noch andere Paketdienste, denen man sowas vielleicht verkaufen könnte. Und dass die deutsche Autoindustrie da einfach die Tür zugeschlagen hat und gesagt hat, nee, das ist für uns nicht interessant. Das sind die Entwicklungskosten viel zu hoch. Ja. Das macht mir echt Sorgen, weil das ist schon so eine Strategie, die Augen zuzumachen. Und das ist natürlich
falsch. Die Nische ist gar nicht so klein, ne? Also weil die Post sagt jetzt, ja gut, das ist erfolgreich, das funktioniert, jetzt verkaufen wir es an den Handwerker, an den Maler, der irgendwie so in der Stadt rumgucken muss oder an den Elektroinstallateur oder sonst was, der genau auch sowas braucht, der im Prinzip auch nur einen Kasten braucht, wo sein Werkzeug und seine Materialien drin sind und dann damit zum Kunden fahren muss. Also es ist jetzt nicht so, dass man mit solchen Ideen dann nicht auch ein Geschäftsmodell entwickeln könnte. Und das ist der Punkt dabei, dass das ist dann, wo ich sage, das ist dann, da fehlt dann doch Start-up-Mentalität, auch wenn ich diesen Spruch irgendwie eigentlich nicht mehr hören kann, dass man eben auch aus solchen Dingen tatsächlich Geschäftsmodelle entwickelt.
Ja, natürlich. Kann. Also ich meine, es wird ja nicht jedes Auto gleich eingesetzt. Ja. Das ist schon ganz klar. Ne? Also gewerblich genutzte Autos, privat genutzte Autos, Langstreckenfahrer, Kurzstreckenfahrer. Also und natürlich gibt es Bereiche, wo sich ein anderer Antrieb, egal welcher, besser eignet als der, den die B oder C. Ne? Das ist ganz klar. Und da müssen eigentlich die Ideen herkommen. Da muss man sagen, unser Ziel ist es zwar, weiß ich, der größte Autohersteller der Welt zu sein, aber wir müssen auch bereit sein, Nischen zu bedienen. Ja. Und so uns, auf die Art und Weise kann man sich technologisch auch weiterentwickeln, ohne dass man gleich die ganze Welt auf den Kopf stellen muss.
Genau, also was ich da im Kopf hatte, ich habe es, glaube ich, in die Meldung geschrieben, immer dieser Vergleich, also du hast vorhin die DVD gesagt, wir haben ja bei uns im IT-Bereich, Mobilbereich noch ein viel jüngeres Beispiel. Nokia war vor 10 Jahren größter Handyhersteller der Welt mit Abstand oder vor 12, jetzt ist das iPhone, glaube ich, 10 Jahre alt. Und dann kam das iPhone und Nokia ist quasi, also heute gibt es den Namen noch. Also die Firma macht noch was, aber sie haben komplett den Markt innerhalb einer Zeit, die eigentlich schwer vorstellbar schien, verloren. Und irgendwie jetzt in dem Moment, wo man sagt, dass die Autoindustrie sich jetzt drauf, die Deutsche sich drauf vorbereiten sollte, dass das mal kommen wird, so wie du sagst, es werden noch, sind die Autos nicht die, also die Alternative, aber es wird kommen, sind sie einfach mit sich selbst beschäftigt. Ja, also erst der Abgasskandal, jetzt dieser Kartellverdacht. Es geht einfach darum, jetzt dafür zu sorgen, dass die Leute weiter die Autos kaufen und das Vertrauen nicht verlieren, weil da eben sehr, sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Einfach das Vertrauen, dass die schon wissen, was sie machen und vor allem war ja sonst vielleicht die Hoffnung, wir haben, also ich glaube, 5 große Autohersteller oder mit Opel 6, die waren nicht mal in einem Kartell beteiligt, aber also dass man ja sagt, wenn es jetzt einer nicht macht, wird ja wohl jemand anders, das, also einer von den anderen das mitkriegen, aber bei der Post hat es keiner mitgekriegt.
Also man muss ganz klar sagen, die Branche ist natürlich komplexer aufgebaut. Mhm. Ne? Wir reden hier nicht nur von den Autoherstellern. Ja. Die Autohersteller, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Auch eine VW entwickelt nicht alles in ihrem Auto selber, sondern kauft teilweise auch im Ausland von Zulieferern, was weiß ich, das in den starken Fronttrieblern, die Vorderachsdifferenziale kommen zum Beispiel aus USA, die wurden bei BorgWarner entwickelt und so. Also dann haben wir in Deutschland natürlich Bosch, Continental, Mahle und ganz, ganz viele kleine. Ne? Ja. Also auch, was weiß ich, es gibt Spezialisten für Luftfederungsfahrwerke, bei denen kauft Porsche ein. Ne? Ja. Die machen nicht alles selber. Und das gilt auch für die Antriebe. Und mit den Antrieben wird auch untereinander, ne? Also Mercedes arbeitet bei Dieselmotoren mit Renault zusammen und so weiter. Das ist ja alles ineinander verstrickt. Das ist ja eine sehr komplexe Lieferkette-Industrie. Und es reicht jetzt nicht, dass jetzt ein BMW sagt oder ein Mercedes sagt, wir machen ab jetzt viele solcher Autos. Die ganze Kette muss da ja mitarbeiten. Ja. Ne? Und also vor diesem Hintergrund ist eigentlich
die Sorgen dann eigentlich. Also da muss man ja wirklich den Tanker in eine andere Richtung
steuern. Der Tanker ist größer, als man denkt.
Genau, vor allen Dingen, man braucht den Tanker ja eigentlich nicht mehr. Nun zumindest nicht in dem Maße. Ne? Weil, also wenn man sich ein Elektroauto anguckt, und es gibt ja diverse Studien, wie weit das überhaupt geht, dann fallen da einfach viele Elemente weg, die nicht mehr produziert werden müssen. Mhm. So ein Verbrennungsmotor ist einfach viel komplexer als ein Elektromotor, braucht viel mehr Teile, die produziert werden. Ein Motor wird ja auch nicht einfach nur so zusammengebaut, sondern da gibt es ja für einzelne Teile im Motor auch diverse Spezialisten, die dann zuliefern und so. Und das fällt alles weg. Und das ist natürlich schon ein Problem, nur verhindert es, kann es ja nicht heißen, dass wir jetzt ewig trotzdem so weitermachen.
Das wird auch auf die Dauer gesehen auch eben so die Kostenbilanz verschieben. Mhm. Also die Optimierung also wir haben ja in den letzten Jahren immer noch sehr viel weiterentwickelt beim Verbrennungsmotor. Es wird gerne gesagt, Verbrennungsmotor, das ist die gleiche Technik wie vor 130 Jahren. Das ist überhaupt nicht wahr. Also in den letzten Jahren, das physikalische Prinzip ist dasselbe. Ja, aber wenn man sieht, was weiterentwickelt wurde, gehen heute runter mit den Hubräumen, hoch mit den Ladedrücken und weiß ich, ein Volvo hat nur noch maximal 4 Zylinder und was früher der 8 Zylinder war, ist jetzt höchstens noch 6 oder auch 4 Zylinder. Wir fahren 3 Zylinder, jeder Motor ist wieder leichter als sein Vorgänger und so weiter und so weiter. Also da wird ganz massiv reinnehmen, mit dem Ziel auch den Verbrauch, also eins der wichtigsten Ziele dabei, den Verbrauch zu senken. Auch aufgrund von gesetzlichen Vorgaben. Nur das wird natürlich auch immer teurer. Also je mehr, also die letzten 3% sind natürlich viel, viel teurer rauszuquetschen als die 10% vorher und so. Ne? Das wird immer komplexer. Und dann werden eventuell auch irgendwann bei den Autoherstellern die Rechenschieber angehen. Und man wird sagen, vielleicht ist Elektroantrieb für uns auch einfach aus wirtschaftlicher Sicht eine richtige Analyse. Wir brauchen keine Getriebe mehr. Wir können hier. Und ich meine, die Elektromotoren zu bauen, ist so aufwendig
auch nicht. Nee, eben, genau. Ein Knaller, der ja letzte Woche oder was diese Woche kam, war ja das, wo man dann sieht, also dass da bei der Autoindustrie inzwischen auch viel gearbeitet, gedacht natürlich. Wird oder so, dass Mercedes bei der DTM aussteigt. Ja, genau. Ne? Man hat ein User auch angemerkt, das sei ja schon so ein Ding gewesen. Mercedes hat über Jahre die DTM gerettet, über diverse Krisen hinweg. Ne? Und jetzt steigen sie aus und gehen in die Formula E. Genau. Wobei sie sagen, na gut, sie machen natürlich Formel 1 und Formula E. Das heißt, viel von dem Geld, das in der DTM steckte, wird jetzt natürlich in die Formel 1 gehen, damit sie Ferrari auch Abstand halten. Aber es ist ja schon ein Ding. Damit sind jetzt BMW, Audi und Mercedes in der Formula E vertreten. Das heißt, es gibt natürlich dieser Rennserie erstmal nochmal einen ganz neuen Schub und auch einen ganz anderen Charakter, wo dann tatsächlich die Großen ausprobieren oder so, was kann man mit Elektromotoren anstellen.
Also, auch Le Mans zum Beispiel. Mhm. Ne? Die oberste Klasse in Le Mans, das ist längst schon, da werden Hybridtechniken und Energiespeichertechniken, die wieder abgerufen werden können. Also das ist natürlich vordere Front und da wird ganz viel auch im Rennsport mitentwickelt. Formel E ist jetzt natürlich die direkte Ausprägung davon. Aber auch bei den quasi normalen Verkaufsautos tut sich die ganze Menge, normal oder auch nicht. Also die S-Klasse wird jetzt auf 48 Volt umgestellt, Botnets. Hm. Das hat natürlich auch den Grund, dass man quasi auch noch einen kleinen, also einen größeren als eine normale Autobatterie, aber einen kleinen Akku einsetzt, der eben zum Beispiel auch als Anlasser benutzt werden kann. Das kann man, das heißt, ich kann den Anlasser direkt koppeln mit dem Getriebe und solche Dinge. Und ich kann auch mal ein paar Meter elektrisch fahren und sowas. Also das geht erstmal alles da rein. Okay, ja, also genau, ich komme wieder mit weniger Verbrennungsmotor aus, weil ich ein bisschen Elektro dazu packen kann. Ja. Ne? Das ist so eine Geschichte. Und Mercedes hat angekündigt, ein Hybrid zu machen, den man vielleicht noch nicht so auf dem Plan hat, nämlich eine Kombination Elektro-Wasserstoff, also Batterie-Akku-Wasserstoff-Hybrid. Okay. Das heißt, ich habe eine Reichweitenverlängerung, aber ohne, dass ich einen Verbrennungsmotor einbaue und solche Dinge. Also da tut sich schon eine ganze Menge. Ja. Ne? Also es gibt schon auch auf Seiten von den Herstellern Ankündigungen und Entwicklungen, die in diese Richtung gehen. Es ist nicht nur so, dass irgendwo Verbrennungsmotoren verboten werden.
Was mich da immer so ein bisschen stört, auch jetzt, wenn so diese Projekte vorgestellt werden von der deutschen Autoindustrie, dass es immer noch dieselben Autos sind eigentlich.
Ja.
Das ist, und also es gab auch so die Frage auf YouTube vom User, diskutieren wir nicht über das Falsche? Wir diskutieren über das Auto, das ich mir kaufe, das irgendwie so aussieht, wie es jetzt ist, das halt jetzt einen Elektromotor hat, und das ich mir zu Hause hinstelle. Und in 20 Jahren, also wenn so wirklich, wenn wir in Zeiträumen 2025 bis 2040 denken, spielt das dann überhaupt noch so eine Rolle? Klar, Carsharing im Moment ist es noch ziemlich umständlich, obwohl es inzwischen ja auch diese Car2Go-Möglichkeiten gibt. Das heißt, du gehst einfach auf die Straße mit deiner Chipkarte und sagst, da steht eins, das nehme ich mir jetzt und fahre damit rum und dann wird es abgerechnet und dann stelle ich es irgendwo wieder hin. Das ist ja so dann die Vorstellung vom Carsharing, dass anders geht oder dass es dann irgendwie mit einem halbteilautonomen Auto unter Umständen sogar noch einfach nach Hause bestellst oder so. Das heißt, diese ganze Geschichte mit Elektromotoren und anderen Antrieben für die Autos ergibt letztlich ja nur Sinn, wenn man sich auch die gesamte Verkehrstechnik oder Verkehrsinfrastruktur anguckt.
Ja, also das Beispiel mit dem Carsharing ist aber letztlich, das setzt genau auf dem gleichen Auto auf, wie ich mir heute auch kaufe, egal welchen Antrieb es hat. Ja. Und Carsharing hat nur im Prinzip das Potenzial, dadurch, dass ich die Standzeiten reduziere, die Zahl der benötigten Autos so unterzusetzen. Keine Frage. Aber
da brauchst du auch andere Autos für. Letztlich, da brauchst du nicht den großen Boliden von Tesla, sondern da brauchst du eher den Smart mit einem schönen Antrieb, der vielleicht ein Solardach noch hat.
Oder? Ja, also beim Carsharing ist es eigentlich schon so, dass es sinnvoll ist, viele verschiedene Autos anzubieten. Ne? Also wenn ich jetzt umziehen will, will ich natürlich ein großes Auto mir leihen können.
Wobei du dann auch kein Tesla bist.
Nee, Tesla jetzt auch nicht. Du schon sagst, im Panamera kriegt man ganz viel. Der soll ja auch bald Hybrid sein. Wenn schönes Wetter ist, will ich offen fahren, ich will ein Cabrio haben oder so. Aber das ist ein weiterer Vorteil vom Carsharing. Also ich kann da ja natürlich sehr, sehr, sehr individuell anbieten. Aber letztlich, das sind immer noch so Autos, wie wir heute haben. Die Frage ist natürlich dieses Paradies des Individualverkehrs, das wir heute haben, ob das überhaupt sinnvollerweise über die nächsten 20, 50, 80 Jahre überhaupt noch so weiter bestehen kann.
Gab es direkt die Anmerkung von Florian Gratzel auf YouTube, es wird auch in 20 Jahren noch Leute geben, die ihr Auto zu Hause haben wollen. Die Frage ist, ob das dann noch so einfach geht. Das können sich dann vielleicht nur noch Leute leisten, die in einem Palast auf dem Land wohnen, um da ihr Auto hinzustellen.
Wir auf dem Land haben nicht nur Paläste. Ja.
Aber du musst beides haben. Du musst auf dem Land wohnen und Palast haben. Also entsprechende Geld im Hintergrund, dass du das noch leisten kannst.
Eine Frage, die wir schon, glaube ich, dann ganz am Anfang auf YouTube hatten, war ja, und die spielt ja dann damit rein, weil, also wir reden immer vom Elektromotor, irgendwo muss die Energie ja herkommen. Also das ist ja auch so ein Aspekt, dass wenn wir jetzt großflächig umsteigen würden heute oder in 7 Jahren oder so, dass die Energie dafür ja... Ist sie schon da?
Das ist richtig, aber das ist natürlich der große Kritikpunkt. Die Hälfte der Energie in Deutschland wird noch mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Das heißt, ich kann nicht sagen, Elektroauto fährt CO2-neutral. Klar, das ist natürlich eine Argumentation. Aber wenn man guckt, wo im Moment am stärksten auf Elektrifizierung des Individualverkehrs Wert gelegt ist, dann landen wir zum Beispiel in China, in Städten wie Beijing. Ja. Ja, da ist das Problem, wenn jeder vor Ort seinen fossilen Brennstoff verbrennt, dann hältst du es in der Stadt irgendwann nicht mehr aus. Mhm, dann ist es besser, wenn du dein Kohlekraftwerk irgendwo weit weg hast, wo der Wind gut den Rauch ins Nachbarland bläst oder wie auch immer. Aber die Leute können in der Stadt wieder leben. Also ich habe diese Woche mit jemandem gesprochen, der 3,5 Jahre in Beijing gewohnt hat, der da jetzt weg musste, weil er trotz Luftreinigungsmaschinen und chemischen Masken und so weiter seinen Husten da nicht mehr losgeworden ist. Ne? Ja. Also du kannst in solchen, da ist ein ganz anderer Druck da. Und da macht es schon einen Unterschied, ob eben die Abgase jetzt aus jedem Auspuff, aus einer Million Auspuffe kommt, mitten in der Stadt, oder ob das irgendwo auf dem Land erzeugt wird. Wobei ich dazu auch sagen muss, China ist inzwischen auch Weltmarktführer, was also sowohl im Investieren wie im Erzeugen und so weiter, liegen die ganz vorne. Die versuchen auch ganz massiv in diese Richtung zu gehen. Also das ist schon ein Gesamtkonzept. Ja, genau. Aber zu sagen, weil wir bei der Stromerzeugung CO2 ausstoßen, sind Elektroautos Quatsch, das ist keine Argumentation, der man folgen kann. Ne?
Also interessant ist da ja auch, dass in Großbritannien, wo sie nun das gestern angekündigt haben, diesen Schritt, sie das auch nicht mit Umweltschutz oder mit dem Klimawandel oder dem Abkommen von Paris begründet haben, sondern mit Luftqualität. Ja. Also das ist Teil des Versprechens, glaube ich, heißt das. Genau, dass Sie sagen, in Städten soll einfach, das wäre inzwischen das größte Gesundheitsrisiko. Mhm. Wir hatten hier die Feinstaubdiskussion und sowas alles. Mhm. Klar, und dann wird man es zumindest kann man es auslagern.
Wobei man bei der Energiebilanz nochmal dann überlegen muss. Ne? Klar, wenn ich jetzt nochmal wieder die ganzen Boliden auf Elektromotoren umstellen, ist natürlich der Strombedarf auch größer. Also wenn ich irgendwie so intelligent Autos nehmen. Ne? Das war auch die Frage, reden wir mal über was Kleineres als Autos. Ne? Ich meine, Renault hat es mit dem Twizy versucht, irgendwie im Prinzip so eine Art Mischung aus Roller und Auto. Die sieht man ab und zu auch rumfahren. Ne? Und die Leute, die haben, die sind glücklich damit, ne? Weil die fahren halt in der Stadt rum und das ist alles ist gut. Ne? Und da, die brauchen ja auch dann weniger Strom. Also wenn ich so einen Tesla annehme, ne? Tesla nehme oder sowas, oder auch die Dinger, die Post jetzt benutzt. Das heißt, was da die Energiebilanz der ganzen Geschichte angeht, muss man nochmal gucken. Und wir gehen ja erstmal auch davon aus, dass die alternativen Energien ausgebaut werden. Von daher verbessert sich die Bilanz ja letztlich auch. Und dass es zu wenig Strom gibt, das sehe ich bislang nicht. Bislang ist ja immer eher das Problem, dass er dahin muss, wo er gebraucht wird. Und das sind eigentlich die Diskussionen.
Genau. Da kommt ja nun der nächste Vorschlag, der sogar auf zweimal gegeben wurde von Christopher Marquardt Schiele, der darauf hinweist, dass, also da gibt es ja schon länger die Überlegung, dass man sagt, wenn jedes Auto eine Batterie hat und an der Steckdose ist, kann man die ja quasi als dezentralen Energiespeicher nehmen für die Überschüsse, die also zum Beispiel bei Sonne mittags passieren.
Wobei hier eigentlich Wasserstoff die bessere Lösung ist, weil dann kann ich leichter noch transportieren irgendwie und kann ich direkt auch dezentral sehr gut erzeugen. Also viele Wasserstofftankstellen, also viele gibt es nicht. Einige der wenigen Wasserstofftankstellen haben ja praktisch ein großes Solardach oder irgendwie eine Energieeinspeisung, mit der sie direkt vor Ort auch den Sauerstoff, Sauerstoff und Wasserstoff trennen, also Wasserstoff erzeugen. Und das ist natürlich auch eine ganz gute, und die kann ich auch irgendwo in riesigen Erdtanks lagern und so weiter. Das ist günstiger, als wenn ich eben riesige Akkus brauche.
Also das würde dann aber nur an Tankstellen funktionieren oder ginge das auch direkt im Auto? Die Spaltung von
Nee, das wird nicht im Auto gemacht, das wird an der Tankstelle gemacht. Genau, okay. Aber, und das war da, als Toyota den Mirai heißt er, vorgestellt hat, haben sie damals auch gleich dazu gesagt, das ist aus unserer Sicht, wir haben eine gut funktionierende Strominfrastruktur im Moment. In den USA ist das aber ein Argument. Ich kann diesen Mirai auch benutzen, wenn jetzt irgendwie durch einen Sturm die Stromleitung gerissen ist, ich habe zu Hause keinen Strom mehr, dann benutze ich die Brennstoffzelle im Mirai, um mein Haus mit Strom zu versorgen. Ja? Und kann so wenigstens die Kühltruhe und ein bisschen Licht und so weiter am Laufen haben, habe so über mehrere Tage so eine Grundstromversorgung für die wichtigsten Sachen. Das ist sicherlich in manchen Bereichen auch eine wichtige
Sache. Das ist also klar, wir in Deutschland sind da verwöhnt, aber das ist sicher in vielen Teilen der Welt, wo auch großes Autowachstum gerade stattfindet,
nicht sicher, wäre das ein großes Argument. Du hast China gesagt, Indien ist auch ein großer Markt. Überhaupt Asien, Afrika, da ist wahrscheinlich, also würde ich jetzt, ohne dass ich direkt Quellen habe, die Stromsicherheit auch nicht so groß wie bei uns.
Ja. Und beim Akkuauto hast du das Problem, dass du es dann nicht mehr aufladen kannst, wenn kein Strom mehr am Haus ist und der Akku leer ist, dann kommst du noch nicht mal weg
damit. Beim Nissan wird es aber auch angeboten, dass du den Akku als Zwischenspeicher benutzen kannst für dein Haus oder für irgendwas, was du sonst damit machen willst. Ist dann natürlich das Problem, dass anders als bei der Brennstoffzelle ist das dann relativ schnell leer. Aber gut, es ist eine Möglichkeit, die es natürlich gibt. Ich meine, Tesla fängt ja auch an. Die sagen, sie bauen ihre Akkus binden sie inzwischen auch an, dass du zu Hause den als Zwischenspeicher benutzen kannst, wenn du Solaranlagen betreibst oder so. Ne? Dass du es nicht immer in die einspeisen musst, sondern selber zurückspeisen kannst. Also da gibt es diverse Möglichkeiten natürlich, wie man, wenn man sich an die Technik, die hinter Stromerzeugung und Verbrauch steckt, ranwagt, die auch wieder noch ganz neue Möglichkeiten bietet.
Ja gut, es passt halt auch in das Konzept der erneuerbaren Energien, weil wir haben da halt eine, sagen wir mal, nicht genau steuerbare Stromerzeugung. Ne? Da werden nicht irgendwie muttermorgens Kraftwerke hochgefahren oder so. Wenn Flaute ist, drehen sich die Windräder nicht und wenn Wind ist, drehen sie sich und dementsprechend ist die Stromerzeugung.
Auf YouTube meint Florian Kratzer noch zu dem Solardach vorhin nochmal, dass heute Abend da in dem Sion vorgestellt wird, dass das der nächste Blödsinn sei, weil die Fläche zu klein sei und das selten in optimaler Position ist. Vielleicht dann vielleicht auch dazu, bei uns kann man auch mal rausgucken jetzt die letzten Tage. Das ist auch.
Ja, ich meine, aber das ist ja genau der Punkt. Das ist, man muss jetzt nicht mit so einem Solardach die absolute eierlegende Wollmilchsau machen, die eben das ganze Auto lädt, sondern das ist im Prinzip auch eine Art Zwischenlösung, wenn du mal knapp bei Strom bist, dass du eben noch weiterkommst, bis zur nächsten Stromtankstelle zum Beispiel oder dass du noch von der Arbeit nach Hause kommst oder sonst was. Das ist nicht gedacht, um den Akku voll zu laden. Das ist gedacht als sozusagen Reserve, die du nebenbei hast. Das heißt, überall, wo du stehst, wo du das Auto hinstellst, kannst du den aufladen. Ich meine, selbst bei relativ schlechten Lichtverhältnissen sind ja die Solarzellen in der Lage, sehr Photovoltaik zu lassen, in der Lage auch noch ein bisschen Strom zu erzeugen. Das heißt, du hast immer so eine kleine Reserve im Prinzip mit dabei. Das ist erstmal die Idee dahinter. Wie es in der Praxis sich bewährt, muss man mal schauen. Aber das ist erstmal ein Ansatz, der eben nicht darum geht oder so, ich habe jetzt ein Auto, das irgendwie so mit einer Akkuladung 500.000 Kilometer weit kommt und lade es in einer halben Stunde auf, weil das wird es nicht geben. Ja. Sondern du musst natürlich dann intelligente Lösungen finden, wo du mehrere Techniken miteinander kombinierst.
Also der Hinweis wäre, man kann ja sagen, dass also alle Autofahrer in Deutschland oder wir alle haben uns angewöhnt, dass man immer auch den Benzinpreis vergleicht und dann auch mal weiterfährt, wenn man weiß, dass es irgendwie 2 Cent billiger ist, was am Ende, muss man rechnen, vielleicht 2 Euro ausmacht. Also da wäre ja, also das wäre auch sowas, wo man einfach vielleicht dann die 2 Euro spart, die man beim Tanken oder vielleicht weniger. Aber also, dass wir beim Auto uns angewöhnt haben, dass die kleinsten Unterschiede was ausmachen und das Solardach ja auch nur so ein kleiner Unterschied ist, der zumindest dafür sorgt, dass ich mich noch weniger drum kümmern muss. Ich habe noch, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach so, wir haben noch den Hinweis aus der Regie vorhin, dass ob der Formula E-Einstieg von Mercedes war, das nicht nur ein Marketing-Stunt ist. Wie seht ihr das?
Was heißt, also nur denke ich nicht. Also das ist, natürlich ist das marketingträchtig, klar. Ja. Und natürlich versucht Daimler da jetzt irgendwie auch sich im Thema E auch immer im Gespräch zu halten. Und das funktioniert auch auf diesem Wege. Aber ich glaube, also ich meine, man muss mal sehen, Rennsport ist wirklich großes Geld. Auch die DTM, jetzt nicht Formel 1, aber auch die DTM. Und so ein Entschluss fasst man nicht nur, um ein paar gute Schlagzeilen abzufassen oder so, sondern da steckt schon wesentlich mehr dahinter. Das ist eine Entscheidung, die sehr große finanzielle Auswirkungen hat, auch auf die Planung der nächsten Jahre und so weiter. Und ich denke, an reiner Marketingstand war das nicht, aber es funktioniert natürlich, denke ich, marketingtechnisch. Es gibt eben... Es poliert das E-Image mit auf. Ja. Ne?
Wobei, man da, also um es jetzt noch ein bisschen weiterzutreiben, man natürlich da auch berücksichtigen muss, was die Situation bei der DTM ist, die ja immer wieder von einer Krise in die andere geschlittert ist und dann immer diskutiert wird, ja, geht es da vor allem um die Marke, geht es vor allem um den Fahrer und welche Techniken, Beschränkungen führt man ein? Und Berger als neuer Chef ist auch schwer umstritten. Das heißt, irgendwann wird Mercedes auch gesagt haben, es reicht uns jetzt mit der DTM, die ist schweineteuer und so, so richtig medienträchtig ist jetzt auch nicht, im Unterschied zur Formel 1. Und da sparen wir lieber Geld, stecken noch was in die Formel 1 und machen nebenbei noch Formula E. Dann kriegen wir noch ein paar gute Schlagzeilen so und haben irgendwie eine Möglichkeit, unsere E-Technik auszuprobieren. Aber
wobei ich nicht ganz sicher bin, ob Formula E nebenbei mal der Einstieg so billig ist. Also ich denke, am Anfang werden sie da jetzt erstmal ganz schön was reinstecken müssen, weil das machst du ja.
Aber wahrscheinlich kein Vergleich mit dem, was sie in der DTM ausgegeben haben. Bislang, ne? Und natürlich haben sie auch ein Interesse daran, auszuprobieren, was geht mit solchen E-Motoren und wie weit man da kommt und was man da alles mitmachen kann. Das ist ja schon immer auch so, selbst wenn man jetzt die Formel 1 irgendwie völlig blöd findet, das ist ja auch schon immer eine Möglichkeit für die Hersteller auszuprobieren, was es da so an Techniken gibt, die man machen kann, auch wenn davon nicht viel auf die Straße kommt.
Ja, also das eine andere schon, ja, aber das ist ja...
Genau. Wir haben auf Facebook hat noch Oliver Bartels vorhin darum gebeten, dass wir unterscheiden zwischen der Geschichte, also diese Kartellgeschichte, die wir gerade, also seit ein paar Tagen jetzt dank der Spiegelgeschichte haben. Dass also da meint er, das gehört einfach ganz schnell beendet, damit wieder Wettbewerb einkehrt. Denn das Fehlen an Wettbewerb ist das Problem. Das hatten wir ja schon angerissen, dass wenn sich jemand auch einfach mal vorwagen würde. Und dass Elektroautos seiner Meinung nach aktuell einfach noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind, das hast du auch gesagt, also in den aktuellen Konstruktionen. Und er ist sich sicher, dass es, wenn es wieder Wettbewerb gibt, dass es dann auch bessere Konstruktionen bei rauskommen. Ich mache da wieder mein Nokia-Vergleich, also das iPhone gibt es halt noch nicht. Also das ist vielleicht der positive Teil der Situation für die deutsche Autoindustrie. Selbst der Tesla, der immer so viel, also wo es so viel Marketing drum gibt, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Nicht mal das erste iPhone.
Ja, das ist ja der Punkt dabei, dass wenn überhaupt im Moment so von Wettbewerb geredet, dann geht es eben um sowas wie Tesla oder dann kommt sowas wie Faraday Future, die dann irgendwie nochmal eins draufsetzen und dann irgendwie so einen super-duper Sportwagen mit E-Antrieb vorstellen, wo man gucken muss, ob es den überhaupt jemals wirklich geben wird. Und so Geschichten, das ist ja nicht die Konkurrenz, die er dann auch meint. Sondern das ist dann eher sowas wie die Post, die eben dann plötzlich kommt. Und da sehe ich schon den Vorteil, dass es eben nicht nur eine Frage vom Kartellrecht ist. Also das heißt, ähnlich wie es bei den Smartphones war, es gab zwar Regulierung oder gibt Regulierung auf dem Mobilfunkmarkt oder wenn man andere Bereiche anguckt, aber die haben meistens nicht dazu geführt, dass dann irgendwie so ein Unternehmen irgendwie so Konkurrenz tatsächlich gespürt hat, sondern es kam irgendwie so aus einer unerwarteten Ecke. Genauso wie es jetzt wahrscheinlich irgendwie so eben durch etwas geringere Einstiegshürden halte ich es eher für wahrscheinlich, dass die große Konkurrenz für die deutsche Autosindustrie eben aus einer unerwarteten Ecke kommt, dass dann eben doch mal so einer wie die Post oder Sion oder wer auch immer oder irgendein Konkurrent irgendwie so ein schickes Ding plötzlich rüberbringt und nur alle sagen, ja, warum nicht gleich so? Und das ist dann eher, und da ist natürlich, auf der anderen Seite haben diese Kartellkungeleien natürlich dann immer so diesen Charakter, die Autoindustrie hockt sich zusammen und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, aber die anderen werden irgendwie außen vor gehalten. Es hat halt mit den bisherigen Techniken gut funktioniert und es wird in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren.
Ja, also ich denke gerade, was jetzt diese Kartellgeschichten angeht, da muss man sehr genau unterscheiden, was abgesprochen ist. Also es geht natürlich nicht an, dass sich Autohersteller über Stahlpreise absprechen und damit die Stahlzulieferer unter Druck setzen und Preise diktieren oder sowas. Das ist keine Frage. Wenn sowas passiert, muss es abgestellt werden. Technische Absprachen, die können gut oder böse sein. Also wenn sich zum Beispiel alle deutschen Autohersteller auf ein einheitliches Akkuformat für Elektroautos einigen würden, sodass man quasi Plug-in-Tankstellen machen könnten, wo die Akkus austauschen können. Oder wenigstens mal auf einheitliche Ladestecker oder so. Da hätte ich überhaupt kein Problem damit. Ne? Wenn sie sich mit Zulieferern zusammensetzen, die irgendwas entwickeln, was dann in allen Autos eingesetzt werden kann und deswegen günstiger ist, günstiger entwickelt ist und günstiger auch zum Kunden kommen kann. Damit habe ich keine Probleme. Wenn Sie sich natürlich auf technischer Basis absprechen, wie Sie am besten die Abgastests austricksen und sowas, ja, das möchte ich auch nicht haben. Ja. Ne? Also da muss man genau jetzt erstmal hinschauen, was da geklüngelt worden ist, und das, was nicht geht, das muss definitiv, ja, abgestellt werden. Aber ansonsten technische Absprachen, gerade was Weiterentwicklung angeht, das ist meiner Meinung nach was E-Autos eher noch nach vorne bringen
kann. Wobei da natürlich jetzt auch wieder die Geschichte ist, gibt da dann auch so die Diskussion, naja, warum haben die sich dann in externen Runden getroffen und das nicht in den entsprechenden Arbeitskreisen beim VDA gemacht? Ne? Das heißt, das Ding hat so oder so hat es erstmal ein Geschmäckle, was da jetzt rausgekommen ist. Man muss halt genau gucken, was waren technische Absprachen, was nicht. Und es ist halt schon, wie gesagt, verwunderlich, dass sie dann so eine Parallelstruktur zum VDA gebaut haben, wo der VDA jetzt selber in Erklärungsnot kommt. Der kommt oft in Erklärungsnot, aber da jetzt noch besonders. Es gab nur eine Anmerkung von wegen, na, Tesla bringt ja jetzt auch den Tesla Modell 3, beziehungsweise in den USA ist es ja schon auf dem Markt oder wird verkauft.
Produziert auf jeden Fall.
Ja, wird produziert und ein paar haben tatsächlich schon eins. Wobei ich da auch sagen würde, klar, der ist billiger als der normale Tesla, aber jetzt so richtig günstig ist er ja auch nicht. Und ich glaube, auch für den gilt dann, was du am Anfang gesagt hast, der kostet, wenn ich recht erinnere, 30.000 bis 35.000 Euro kosten, dann überlege ich mir schon, ob ich das in ein Auto stecke, wo ich in 2 Jahren nicht weiß, ob es wirklich noch dem entspricht, was
State of the Art ist und ob es die Firma noch gibt. Genau. Also ich meine, Tesla zockt ja nun auch ziemlich hoch wie sieht es mit Werkstätten aus und so weiter. Also ehrlich gesagt, würde ich eher auf den Ampera E warten oder also
ja, aber da kannst du lange warten. Das ist ja das Verrückte. Ja. Opel bietet den ja eigentlich schon an, aber du kriegst keinen. Ja. Weil das halt der Chevrolet Volt ist und die halt von den USA nicht genug Dinger rüberkriegen, nicht genug Kontingent zugezahlt kriegen. Das ist ja dann auch irgendwie völlig bescheuert. Damit machst du ja selber den Markt kaputt. Ja. Ne?
Also ich finde auch, dass das auch so eine Schwierigkeit oder so ein Unterschied zu dieser Smartphone-Geschichte zeigt, dass einfach die Zahlen, also man kann halt nicht, offensichtlich kann man nicht einfach so mal 100.000 oder mehrere 100.000 Autos bauen pro Jahr. Mhm. Was, um das zu erreichen, wovon wir geredet haben, wir haben gesagt, in Deutschland werden pro Jahr mehrere Millionen neue Autos verkauft und zugelassen und andere Länder sind dann ähnlich hoch und manche noch höher. Das geht offensichtlich nicht so einfach. Das ist noch komplexer als ein Smartphone offensichtlich. Es ist auch noch mehr Preis. Also der Preis ist auch mehr. Also die Leute sind noch vorsichtiger, auf was umzusteigen. Bei einem Smartphone macht man halt im Endeffekt sind vielleicht mal ein paar hundert Euro weg. Das ist ärgerlich und schlimm, aber das ist nichts, womit man irgendwie die Finanzplanung komplett ändern muss. Und dass das offensichtlich, also nicht mal Tesla, die hatten ja diese riesige Nachfrage. Die Nachfrage war jetzt zumindest schon mal da. Aber sie können sie nicht bedienen. Also immer noch nicht. Also wird jetzt angefangen zu produzieren, das sagen sie auch mal ganz stolz und sagen dann auch ganz stolz, wenn jemand das kriegt. Aber diese riesige Nachfrage zu dem Zeitpunkt konnten sie damals nicht bedienen. Jetzt soll es losgehen. Das zeigt ja eine Schwierigkeit und großen Unterschied, warum es eben doch, also die Ozeanriesen gerade haben eben den Vorteil, dass sie die Fabrik
haben. Ja, wobei man, da fällt mir dann wieder ein, was so absurde Geschichten. Ich meine, Tesla, die haben halt jetzt einen Lauf und sind irgendwie bei vielen Leuten irgendwie hoch angesehen. Und man muss ihnen zugutehalten, sie haben zumindest Autos, die sie liefern. Ja, und es gibt das Tesla Modell 3. Und es ist dann wirklich albern, wenn VW hingeht und sich der Marketingchef oder wer es gerade war, hinstellt und sagt, wir werden irgendwie Tesla vom Markt fegen mit dem Auto, das dem Modell 3 Konkurrenz machen soll in 2020. Das ist ja dann echt absurd. Also da denkst du irgendwie, die haben echt den Schuss nicht mehr gehört. Da denkst du, ja, Tesla macht es dann doch ein bisschen besser. Ja.
Und unsere jetzige Revolution sieht so aus, dass wir beim E-Golf den Akku von 22, 25 auf 32 Kilowattstunden hochpumpen. Ja.
Und dieses, wie heißt der, EID oder wie heißt dieser Golf-Nachfolger als reines E-Auto, der eben dem Tesla Modell 3 Konkurrenz machen soll und VW an die Spitze des Elektroautomarktes katapultieren soll.
Kapitalisieren soll.
Die soll halt 2020 kommen und da müssen sie nicht mehr damit kommen. Ja. Da müssen sie sich was anderes überlegen.
Also ich habe mir das nochmal so grob ausgedruckt, eine Liste, das ist jetzt nur von Wikipedia, der größten Autohersteller, und da sieht man halt drauf, also natürlich ist Tesla da nicht ansatzweise zu sehen, dass die überraschende Die Überraschung kann ja durchaus von jemand anders kommen, nur dass es vielleicht nicht Tesla ist, sondern also unter den Top 20 sind schon 4 chinesische Hersteller. Mhm. Es sind mehrere japanische, sogar 5 japanische. Die, gut, bei den japanischen, die kennen wir nun zumindest, im Gegensatz zu den chinesischen. Es ist ein indischer Hersteller drunter. Und du hast es ja gerade aufgezählt, in den Märkten gibt es teilweise noch mehr Ambitionen und noch mehr Gründe für ein Elektroauto. Und vor allem auch in dem Bereich, wo wir gesagt haben, wo die Technik heute schon was versprechen kann. Also für Städte, für kurze Fahrten, wo die Technik schon so weit ist, um Alternativen zu... Vielleicht ist das ja dann der Hersteller, der sich dann hochkatapultiert. Muss ja nicht wie Apple einer, also bei den Smartphones, ich bleibe dabei heute, einer sein, der quasi schon im Markt bekannt ist, sondern vielleicht... Jetzt hat er es hier gefunden. Also es ist wie gesagt nur eine Wikipedia-Liste, deswegen wollte ich die eigentlich nicht unbedingt so groß hinhängen, aber die Regie hat das anders entschieden. Also da unten sieht man, dass es Shanghai Automotive Industry Corporation, sowas. Also vielleicht sind das ja Namen, die man sich merken muss. Oder Shangan oder Dongfeng. Genau, also zumindest besteht, und die hätten ja Kapazitäten, um offensichtlich mehrere hunderttausend Autos zu bauen. Und da...
Ja, und die chinesische Regierung, man mag von ihr halten, was man will, legt dann halt fest oder so, es gibt so und so viele Elektroautos müssen sein und der Anteil an der Flotte, die du anbietest, muss so und so hoch sein, um das durchzusetzen. Und dann läuft die deutsche Automobilindustrie Sturm und sagt, oh, das tut uns aber weh. Ja.
Genau, wenn das die
Einzige Das mag sein, dass es mal weh tut, wenn sowas passiert.
Ich habe noch einen Kommentar aus der Regie, der uns hier aufgespielt wurde. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her zu dem, was wir vorhin geredet haben mit dem Akku-Leasen. Ein Hinweis von Stefan Knackert auf YouTube, dass Nissan, das kann ich aber jetzt nicht überprüfen, mal Zahlen gebracht hat, dass die Akkus offensichtlich seltener getauscht werden müssen als geplant. Also es wäre ja so eine Hoffnung, dass vielleicht, also verstehe ich, dass die schon länger halten. Also das ist schon so der größte Brocken im Elektroauto, der auch an Wert verliert mit der Zeit. Wenn er nicht ganz so schnell Wert verliert, wäre das ja was Positives. Und die Entwicklung dort ist ja auch nicht am Ende.
Nee, also da muss man eben mal sehen. Jeder wartet im Prinzip darauf, dass es nochmal so einen revolutionären Sprung in der Akkutechnik gibt. Ich meine, warte ich mit meinem Smartphone auch schon lange drauf, dass es mal vielleicht wieder eine Woche hält. Aber eben auch bei den Großakkus für Elektroautos. Und da gibt es immer wieder so Meldungen, ne, was weiß ich, das berühmte amerikanische Wissenschaftler haben entdeckt und dann wird es irgendwie durch die Gazetten getrieben und danach hört man nie wieder was von. Ja. Also das ist immer so das Problem. Das, was im Moment so ein bisschen gehypt wird, sind Festkörperakkus. Da muss man schauen, was dabei rauskommt. Das kann sein, dass die natürlich schon nochmal einen ziemlichen Schub bringen, was die Kapazität von Akkus auch fürs Auto angeht. Aber ja, abwarten.
Oder Brennstoffzellen. Also vielleicht sind Akkus ja gar nicht die Lösung.
Also meiner Meinung nach sind Akkus eigentlich für den gesamten Individualverkehr der Welt nicht die Lösung, weil wir bräuchten einfach viel zu viele davon. Ja. Ne? Verbesserungen, die im Moment gemacht werden, sind mechanischer Natur, also Packungsdichte verbessern, Kühlung, trotzdem Kühlung optimieren und so weiter, Temperaturlauf optimieren und damit kann man immer noch ein bisschen was rauskitzeln. Das geht aber dann so in diese Richtung, was ich vorhin bei den Verbrennungsmotoren gesagt habe. Es wird immer aufwendiger, immer teurer. Da kann man auch nicht beliebig in diese Richtung gehen. Was wir natürlich bräuchten, oder wäre ein komplett neues Akkukonzept, wo wir eben auf gleichem Raum wesentlich mehr Energie speichern können. Aber also das würde irgendwie das Spiel verändern. So wie es im Moment läuft, halte ich es für bestimmte Anwendungsbereiche für durchaus geeignet, gar keine Frage. Ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es ist für mich nicht die Lösung des Gesamtproblems. Also wir werden nicht einfach alle E-Autos in 2040 haben dann große Akkus drin. Das glaube ich nicht.
Vielleicht rasen wir ja auch 2040 alle mit E-Scootern durch die Stadt und machen Carsharing, wenn wir mal was Größeres
machen. Oder haben das Beam erfunden.
Das braucht aber wahrscheinlich
noch mehr Strom. Aber E-Scooter gibt es schon. Sie sind zumindest von den physikalischen Gesetzmäßigkeiten her machbar.
Genau. Ja, also wir haben noch nicht geklärt, wo in 2040 die Autos herkommen. Also die deutsche Autoindustrie hat immer noch hat sehr gute Voraussetzungen. Sie muss, das haben wir schon jetzt geklärt, also es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, dass sie die Zeichen der Zeit erkennen werden, der Einstieg in die Formel E zum Beispiel. Es gibt andere wie das Postauto, wo man eben noch ein bisschen zweifeln kann.
Also ganz klar würde ich sagen, das Know-how, die Ressourcen, die Kapazitäten der deutschen Autoindustrie hören nicht beim Verbrennungsmotor auf. Okay. Das ist nicht das einzige Element, was diese Industrie ausmacht. Deswegen würde ich jetzt nicht alle Autoaktien verkaufen, nur weil 2040 keine Verbrennungsmotoren mehr gebaut werden. Das ist völliger Quatsch. Ich sehe die deutsche Autoindustrie durchaus auf einem guten Weg, in eine richtige Richtung. Sie gehen langsam. Sie gehen langsamer, als sie vielleicht könnten. Vielleicht ist es ganz gut, wenn sie mal so einen Tritt kriegen von der Politik. Aber sie gehen schon in die richtige Richtung. Und dass sie langsam gehen, ich kann es irgendwo verstehen. Bei den Zahlen, wenn wir die Zulassungszahlen, wenn wir die wirtschaftlichen Zahlen, solange ich so viel Geld mit Verbrennungsmotoren verdienen kann, überlege ich mir natürlich immer, wie schnell gehe ich jetzt auf eine andere Technologie, wie viel Geld, wie viel Ressourcen investiere ich in die Weiterentwicklung.
Wobei, also jetzt gerade auch mit dem Kartell-Geschichte redet man ja immer von der deutschen Autoindustrie. Und ich würde da nochmal doch auch einige Unterschiede machen. Also was nicht nur was die deutsche, sondern was insgesamt die Autoindustrie angeht. Ich wohne jetzt in Niedersachsen und setze mich jetzt also völlig ins Fettnäpfchen, weil ich sage, also VW ist da wahrscheinlich meiner Ansicht nach noch am wenigsten gerüstet, im Unterschied zu Daimler und BMW. Einfach auch von der Struktur des Konzerns her und von dem, wie da das Management betrieben wird. Ja, für einen Massenhersteller ist es schwieriger, aber auch wie das Management da betrieben wird und wie dieser Konzern aussieht. Und ich denke, das französische Hersteller Volvo und dann eben die von dir erwähnten chinesischen Hersteller da doch eine härtere Konkurrenz werden, als sich die deutsche Autoindustrie das bisher
Es ist nicht nur die Konkurrenz, sondern es ist der Markt, der halt wichtig ist. Also das muss man auch ganz klar sehen. Die deutsche Autoindustrie lebt heute nicht mehr von diesen 3,3 Millionen Autos, die in Deutschland neu zugelassen werden und auch nicht von Europa, sondern von den großen Märkten in Nordamerika und in Asien sind genauso wichtig. Und wenn sich eben in Japan oder in China oder in Indien da die Politik sehr viel schneller ändert als bei uns, dann müssen deutsche Autohersteller da auch dieses Tempo mitmachen, weil sonst sind sie dort vom Fenster weg und das wird genauso ein Problem, wie wenn sie hier nicht liefern können, was der Markt möchte.
Das ist vielleicht das Entscheidende, was bei dieser Kartellgeschichte rauskommt, dass diese Kungelei zwischen der Autolobby und der Politik, die es in Deutschland ja doch sehr massiv gibt, mal ein bisschen aufgebrochen wird. Das täte vielleicht auch der deutschen Autoindustrie gut.
Dann wäre das ja zumindest gerade noch rechtzeitig gekommen.
Und schön wäre es dann, wenn Autos mit Verbrennungsmotoren dadurch ein bisschen billiger werden, dann hat auch der deutsche Verbraucher erstmal was davor, ohne dass er sich für ein Elektroauto entscheiden muss.
Genau, und dass die Unterschiede vielleicht wieder auch also mehr hervorgehoben werden. Okay, ja, ich würde sagen, damit haben wir das sehr ausführlich diskutiert. Wir gucken also aus den Erfahrungen nicht erst 2040 wieder in die Geschichte, auch nicht erst in der Hesse-Show hier. Das wird uns jetzt beschäftigen. Weiterhin, da passiert genug. Aber erstmal werden wir nächste Woche ein anderes Thema finden. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine schöne oder schöne Ferien, den meisten, muss man ja sagen. Schönen Urlaub, genau.
Danke. Ciao. Tschüss.